Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zurück zu dem Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, zu Vers 11. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Unser Predigttext ist, wie wir am vergangenen Sonntag gesehen haben, zu verstehen auf dem Hintergrund des notvollen Verhältnisses zwischen einigen in der Gemeinde zu Korinth und dem Apostel Paulus. Man unterstellte ihm egoistische Motive hinsichtlich seines Dienstes. Es gibt manche Stellen in der Bibel, die uns zeigen, wie man auf Verleumdungen und Unterstellungen reagieren sollte. Paulus hatte eine große Liebe zu seinen geistlichen Kindern in Korinth, die ihn dazu befähigte, die falschen Anschuldigungen zu erdulden und sich weiterhin um das geistliche Wohl der Glaubensgeschwister zu bemühen. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ein ganz bekanntes Kapitel über die Liebe Gottes in Christus Jesus. Und das bedeutet nicht, dass man das Unrecht, das einem widerfährt, verharmlost. Es aber in der Bereitschaft der Vergebung erträgt. Christus ist auch darin unser Stellvertreter und die Quelle der Kraft, die durch den Heiligen Geist in uns wirksam ist. Und auf dieser Grundlage konnte Paulus die Missstände in Korinth offen ansprechen und seinen Dienst um des Evangeliums willen verteidigen. Es gab aber noch einen anderen Faktor, der für sein vorbildliches Verhalten den Korinthern gegenüber bestimmend war. In den Sendschreiben der Offenbarung des Johannes wird vieles im Leben einzelner Gemeinden getadelt. Auch im Jakobusbrief begegnen uns viele Mängel, die Jakobus anspricht, Missstände, die unbedingt beseitigt werden mussten. Und dasselbe müssen wir auch von der Gemeinde zu Korinth sagen. Wie vieles musste Paulus korrigieren. Und doch, obwohl ihr Zustand sehr mangelhaft war, kann er sie am Anfang seines ersten Briefes mit Geheiligte in Christus Jesus, berufene Heilige ansprechen. Bevor er ihren Zustand beurteilte, betrachtete er sie von dem vollbrachten Erlösungswerk Christi her. Dann erst kümmerte er sich um ihren augenblicklichen notvollen Zustand. Und dazu gehörte ja auch ihr gestörtes Verhältnis zum Apostel Paulus. Erwin Lutzer, vielleicht einigen unter uns als Autor bekannt, Erwin Lutzer schrieb ein Buch mit dem Titel »Ideale Gemeinde sucht perfekten Pastor«. Wir alle wissen sofort, dass es das nicht gibt. Eine ideale Gemeinde und einen perfekten Pastor. Man könnte das auch auf andere Bereiche anwenden, zum Beispiel auf die Suche nach einem idealen und perfekten Ehepartner beziehen. Und doch, hier geht es ja um Gemeinde Jesu, und doch, das ist nur die eine Seite, die in diesem Buch im Blick auf den Zustand der Gemeinden und ihrer Ältesten angesprochen wird. An diese Seite denken wir natürlich sofort, wenn wir diesen Buchtitel lesen, und das entspricht auch dem Inhalt des Buches mit seinen wirklich guten, biblisch gegründeten Untersuchungen und Ratschlägen. Tatsächlich, und das ist nicht nur eine Wunschvorstellung, gibt es aber auch noch die andere Seite. Die Seite der Vollkommenheit all derer, die zur Gemeinde Jesu gehören, die an Jesus Christus glauben. Es handelt sich dabei um die Stellung im Unterschied zum gegenwärtigen Zustand, der sehr unvollkommen ist. Es handelt sich dabei um die Stellung, die die Gemeinde Jesu vor Gott in Christus Jesus hat. Solch eine Sicht von der Gemeinde Jesu wird uns nur durch Offenbarung des Heiligen Geistes zuteil. Wenn wir in Christus ein vor Gott zerbrochenes, gedemütigtes Herz haben. Das bestätigt uns der im Neuen Testament an verschiedenen Stellen als gottlos gebrandmarkte Bileam aus dem Alten Testament, der von sich selber zweimal bezeugt, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Einmal im Zusammenhang mit der wunderbaren Weissagung auf Christus hin: Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Und zum anderen im Blick auf die Herrlichkeit des Volkes Gottes. Ich lese dazu einige Verse aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 24. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloe-Bäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt vom Wasser über, und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag, und sein Reich wird sich erheben. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger, auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe und wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Auch uns, ihr Lieben, werden nur die Augen geöffnet für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und auch für die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu, wenn wir in Christus eine vor Gott demütige innere Haltung einnehmen, wie sie natürlich geistlich real ein gewinnsüchtiger Verführer wie Bileam nicht hatte, den Gott aber in seiner Souveränität dennoch gebrauchte. Stolz ist ganz gewiss das Haupthindernis für solch eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, bei der wir die Herrlichkeit Jesu schauen, in seinem Wort geoffenbart, und auch die Herrlichkeit seiner Gemeinde. Stolz ist das Haupthindernis im Leben der Gemeinde Jesu und im Leben auch des Einzelnen. Nun, diese innere priesterliche Gesinnung, dieses zerbrochene Herz und diesen Blick für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und für die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu hatte der Apostel Paulus aufgrund des wunderbaren Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus. Vollkommener konnte die Gemeinde in Korinth nicht sein, als sie eingekleidet in Christi Gerechtigkeit zu jeder Zeit, wir betonen das, zu jeder Zeit, ganz egal wie es um ihren Zustand bestellt war, war trotz ihres unvollkommenen Zustandes. Obwohl er sich darum mühte, sie zurechtzubringen, wusste er sie schon verherrlicht. Ja, schon am Ziel der ewigen Herrlichkeit, gleichgestaltet dem Bilde des Sohnes Gottes. Wir lesen dazu einmal aus dem Römerbrief Kapitel 8, diese wunderbare Aussage, die der Apostel Paulus macht, in diesem herrlichen Kapitel der Bibel, eines der schönsten, eines der herrlichsten Kapitel in der Bibel überhaupt, Römer Kapitel 8. Da schreibt er in Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, da geht es um die Erwählung vor Grundlegung der Welt, die er aber von daher vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, und jetzt kommt es, was uns in diesem Zusammenhang so wichtig ist, die hat er auch verherrlicht. Nicht, heißt es hier, die wird er verherrlichen, sondern die hat er auch verherrlicht. In diesem Wort aus dem Römerbrief Kapitel 8 geht es um die künftige Verherrlichung der Christen, die ihnen in ihrer Erwählung und ihrer Glaubensgerechtigkeit in Christus Jesus garantiert ist. Paulus nimmt praktisch in diesen Worten in seinem von Gottes Geist gewirkten Glauben die zukünftige Herrlichkeit der Gemeinde triumphierend vorweg, als wäre sie bereits eingetreten. Wenn er sagt, er hat sie, Gott hat sie schon verherrlicht, sie sind schon verherrlicht, als wären sie schon am Ziel. Und genau das schenkt dem Apostel Paulus die Zuversicht, dass seine Arbeit an den Gläubigen in Korinth nicht vergeblich ist. Er arbeitet an ihnen vom Ziel her, das in den Augen Gottes schon praktisch Wirklichkeit ist, schon erreicht ist. Und darum ließ er sich in seiner Zuwendung zu den Korinthern nicht beirren, sondern war weiterhin für sie da und konnte heilig umgehen mit den Unheiligkeiten der anderen. Ich denke, das ist ein Wort, das ich irgendwann mal, irgendwo mal gelesen habe oder gehört habe, das bei mir hängen geblieben ist. Heilig umzugehen mit den Unheiligkeiten der anderen. Ja? Sie ins Heiligtum zu bringen, unter das Kreuz zu bringen, nicht unter die Leute zu bringen. Wie das hier die Korinther getan haben im Blick auf die bösartigen Unterstellungen dem Apostel Paulus gegenüber. Sondern heilig umgehen, auch da, wo wirklich irgendwelche Dinge nicht in Ordnung sind. Sie ins Heiligtum zu bringen, heilig umzugehen mit den Unheiligkeiten der anderen. Das konnte Paulus von dieser Stellung her, die die Gemeinde Jesu hatte, für die Paulus einen klaren Blick hatte. Sie ist vollkommen in Christus. Geheiligte und Geliebte. Diesen Blick brauchen wir unbedingt auch für den Umgang miteinander, auch da, wo es manchmal ein wenig schwierig ist mit dem Verhältnis zueinander. Wie wichtig ist es doch, dass auch wir diesen Blick selbst für diejenigen Gläubigen haben, von denen uns Unrecht widerfahren ist oder widerfährt. Diesen Blick brauchen wir unbedingt. Und wir haben ihn und bekommen ihn durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Da, wo wir selbst ein zerbrochenes Herz haben vor Gott. Ein stolzes Herz bekommt diesen Blick nicht. Er hebt sich über die anderen. Ärgert sich über sie. Richtet sie. In dieser Gesinnung, also in dieser Gesinnung der eines Priesters, eines neutestamentlichen Priesters, eines Mannes, der einen Blick hatte für die Herrlichkeit Gottes in Christus und der Gemeinde Jesu, schreibt Paulus ihnen hier von seinem selbstlosen Dienst zum Bau des Reiches Gottes. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Es ging Paulus und seinen Mitarbeitern also darum, Menschen für Christus zu gewinnen, sie nicht nur zum Glauben zu führen, sondern auch dafür Sorge zu tragen durch die Verkündigung des Wortes Gottes oder persönliche seelsorgerliche Dienste, die er leistete, sie in Christus zu gründen und zu festigen. Wie er auch im Kolosserbrief Kapitel 2 schreibt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Sucht nichts über ihn hinaus. Das große Thema im Kolosserbrief. Die Kolosser standen in der Gefahr, über Christus hinaus noch etwas zu suchen. Nein, ihr habt alles in ihm. Alles. Alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, wie Petrus es schreibt in seinem zweiten Brief. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Wenn es hier heißt, suchen wir Menschen zu gewinnen, dann steht da ein Wort, liegt ein Wort zugrunde, das man übersetzen kann mit, oder im Allgemeinen auch übersetzt mit, überreden, überzeugen. Das entspricht also dem, was hier mit Gewinnen wiedergegeben ist. Es ist klar, dass Paulus dabei ganz auf das Werk des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes angewiesen war, Menschen für Christus zu gewinnen. Sie davon zu überzeugen, dass sie ihn unbedingt für Zeit und Ewigkeit nötig hatten. Vergebung ihrer Sünden in Christus Jesus. Paulus wusste, das konnte er selbst nicht bewirken. Dass wir tüchtig sind, so schreibt er, ist von Gott. Kapitel 3, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Das wusste Paulus. Das war ihm ganz klar. Im Bewusstsein seiner eigenen Ohnmacht rechnete er mit der Allmacht seines Herrn. Herr Jesus selbst hat es so formuliert, denn bei Menschen ist es nicht möglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Auch die härtesten Herzen können für Christus gewonnen werden. Und auch die größten Sünder können für Christus gewonnen werden. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir vermögen das nicht. Wir mögen mit Engelzungen reden. Wir können keinen Menschen davon überzeugen, dass er unbedingt den Herrn Jesus nötig hat. Dabei verzichtete Paulus ganz bewusst in seiner Verkündigung auf Mittel der Redekunst, wie sie damals üblich waren, um die Gedanken der Zuhörer ganz auf den Inhalt seiner Verkündigung zu lenken. Wir leben ja in einer Zeit, in der das sehr wichtig ist, welche Ausstrahlung beispielsweise ein Mensch hat, ja? Ob er ein bestimmtes persönliches Charisma hat. Sehr wichtig ist das für die Menschen in unserer Zeit, was er dann sagt, was der Inhalt ist dessen, was er weitergeben wird, das spielt dann nicht so sehr eine Rolle. Ja. Das ist traurig, dass es so ist. Paulus ging es darum, dass die Menschen einen direkten Kontakt bekommen, eine Begegnung mit dem Herrn, nicht mit der Person des Verkündigers, nicht mit der Person des Apostel Paulus, sondern mit dem, was er predigte. Und so schreibt er, mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Es war ihm nicht darum zu tun, Menschen an sich zu binden, sondern an Christus. Darum ermahnte er die Ältesten der Gemeinde von Ephesus mit folgenden Worten. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, gemeint sind die Ältesten der Gemeinde, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, und jetzt kommt es, um die Jünger an sich zu ziehen. Wir denken an das alttestamentliche Beispiel eines Absalom, des Sohnes Davids, ne? der die Menschen im Volk Israel an sich binden wollte, an sich ketten wollte. Ja? Und sie dementsprechend auch lockte mit bestimmten Versprechungen. Das war nicht Ding des Apostels Paulus, im Gegenteil. Es ging ihm darum, dass Menschen an den Herrn Jesus Christus gekettet wurden. Die Gemeinde gehört nicht dem Apostel Paulus, sie gehört niemandem, auch in unserer Zeit. Sie gehört ausschließlich dem Herrn Jesus Christus, der sie erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Paulus war ein rechter Unterhirte. Das sind die Ältesten in der Gemeinde, sie sind Unterhirten. Der auf den einzigen guten Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, hinwies. Und so schreibt Calvin in seiner Auslegung von Johannes Kapitel 10, da geht es ja um den guten Hirten, der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Calvin sagt Folgendes, alle treuen Hirten der Gemeinde, nämlich bewirken nichts anderes, als dass er selbst, nämlich Christus selbst, allein der Leiter seiner Gemeinde sei und als der alleinige Hirte dastehe. Denn er selbst erweckt sie, versieht sie mit den notwendigen Gaben, lenkt sie mit seinem Geist und wirkt in ihnen. Obwohl er nämlich sich ihrer Hilfe bedient, also der Herr Jesus hat seine Werkzeuge, obwohl er nämlich sich ihrer Hilfe bedient, hört er dennoch nicht auf, sich aus eigener Kraft, gemeint ist jetzt die Kraft des Herrn Jesus, ja, sich aus eigener Kraft dem Hirtenamt zu unterziehen und es auszuüben. Nur so nämlich sind sie Meister und Lehrer, wenn sie seiner Meisterschaft keinen Abbruch tun. Schließlich bezeichnet das Wort Hirte, wenn man es auf Menschen überträgt, sozusagen ein Unteramt. Und Christus teilt seine Ehre nur insofern mit seinen Dienern, dass er doch der einzige Hirte sowohl der seinen als auch der ganzen Herde bleibt. Soweit Calvin. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, unsere Blicke auf Christus zu richten. Das ist sein Lieblingsthema, Christus. Der Gekreuzigte, der Auferstandene, der erhöhte und wiederkommende Herr. Das ist das Hauptthema des Heiligen Geistes. Davon war Paulus erfüllt. Von Christus, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Im Alten Testament haben wir ein wunderbares Bild für den Heiligen Geist in der Person Eliesers, des Knechtes Abrahams. Eliezer hatte den Auftrag, für Isaak, den Sohn Abrahams, eine Braut zu werben. Interessant, die Geschichte, besonders auch für junge Leute, aber nicht nur für junge Leute. Er tat es, dieser Eliezer tat es, indem er Rebekka den Reichtum Isaaks als dem einzigen Erben Abrahams vor Augen malte und somit ihr Ja gewann. Der Heilige Geist offenbart uns die Fülle dessen, der einzige Erbe des Vaters ist. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und alles, was der Vater hat, ist mein, bezeugt Jesus von sich selbst. Und im Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes sagt er, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und genau davon war der Dienst des Paulus in Beweisung des Geistes und der Kraft geprägt. Und diesen Dienst, so erfahren wir hier in Vers 11, tat Paulus in der Furcht Gottes. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen oder zu überzeugen. Diesen Dienst tat er also in dieser Abhängigkeit von dem lebendigen Gott, den er fürchtete. Er wusste sich in seinem Dienst verantwortlich vor Gott. Das ist damit gemeint, mit wahrer Gottesfurcht. Wenn wir ein Leben in der Gottesfurcht führen, dann bedeutet das, dass wir uns in unserem ganzen Leben verantwortlich wissen vor Gott. Da ist kein Bereich unseres Lebens ausgeklammert, ausgeschlossen. Jeder Bereich unseres Lebens in Christus Jesus wird gelebt in der Verantwortung vor Gott. Das war bei dem Apostel Paulus tägliche geistliche Wirklichkeit. Und er wusste, dass er einmal für das, was er tat in seinem Dienst, Gott Rechenschaft ablegen musste. Wir denken noch einmal an das sogenannte Preisgericht in Vers 10. Im Unterschied zur knechtischen Furcht unter dem Gesetzesbund war diese Gottesfurcht unter der Gnade in Christus verbunden mit einer großen Dankbarkeit und Freude, wie es ja auch gerade im Philipperbrief deutlich wird. Hier müssen wir also eine klare Unterscheidung machen zwischen der Furcht vor Gott oder sagen wir es mal so, zwischen der Angst vor Gott, dieser knechtischen Furcht, von der Paulus auch Römer Kapitel 8 spricht, und der Gottesfurcht unter der Gnade Gottes. Das ist ein ganz großer Unterschied. Von den Frauen zu Ostern heißt es nach der Begegnung mit dem Engel, der ihnen das leere Grab zeigte, und sie gingen eilend weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Eigentlich möchte man sagen, passt das doch gar nicht zusammen. Ja? Mit Furcht und großer Freude, aber wahre Gottesfurcht verbindet sich immer mit einer großen Freude. Ist also keine knechtische Angst, keine knechtische Furcht wie unter dem Druck des Gesetzes. Wahre Gottesfurcht, die wir nur in Christus haben, verbindet sich mit einer großen Freude am Evangelium. Und von dieser Gottesfurcht heißt es in den Sprüchen Salomos, Kapitel 14, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Strecke des Todes. Hier haben wir den Bezug zu einem Leben in der Verantwortung vor Gott. Man meidet die Strecke des Todes. Man meidet das, was zum Tod führt. Ja? Die Sünde führt zum Tod. Böse Dinge führen zum Tod. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Strecke des Todes. Und darum, erfüllt von wahrer Gottesfurcht, war der Dienst des Apostels frei von falschen Motiven, von falschen Beweggründen, die man ihm und seinen Mitarbeitern in böser Gesinnung unterstellte. Erich Schnepel vermerkt Folgendes: Es ist nicht leicht, sich über seine eigenen Motive klar zu werden. Was bewegt mich eigentlich? Was beabsichtige ich eigentlich? Es ist nicht leicht, im Blick auf die eigene Person darüber Klarheit zu gewinnen. Oft werden wir mit Schrecken Mischbildungen, damit sind also vermischte Beweggründe, in uns wahrnehmen, mit Schrecken, so schreibt er. Es braucht die ganze Treue der Seelsorge Jesu und das ehrliche Wort unserer Brüder. Es braucht viel, kommt etwas ganz Wichtiges, es braucht viel Stille werden vor Christus und das offene Hören auf sein Wort, dass wir immer wieder neu von uns selbst gelöst werden, auf dass unser Dienst Christus und seiner Gemeinde und nicht doch in irgendeiner Weise uns selbst gilt. Ja? Da braucht man also immer wieder den stillen Umgang mit unserem Herrn in seinem Wort und im Gebet. Sonst wird einem das nicht offenbar, wo vielleicht doch irgendwo falsche, egoistische Motive zugrunde liegen. Wird es aber offenbar, da haben wir diese großartige Möglichkeit zu sagen, Herr Jesus, ja, so bin ich, ne? So bin ich von Natur aus. Jetzt komme ich damit zu dir und ich danke dir. Dein Blut reinigt mich und hat mich gereinigt von aller Sünde. Meiner Überzeugung nach, ihr Lieben, gehört dazu, dass wir Gott immer wieder darin recht geben, dass in uns selbst nichts Gutes wohnt, also auch von Natur keine selbstlosen Motive existieren. Und dass wir nur als mit Christus der Sünde Gestorbene teilhaben am selbstlosen Leben Christi, und zwar durch den Glauben. Paulus war vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Gott wusste, was er von Natur aus war. Gott kennt uns ja. Er kennt die tiefen Abgründe unseres Herzens. Charles Wesley, der Bruder von John Wesley, der ja wunderbare Lieder gedichtet hat, hat einmal von sich selbst gesagt, ich bin voller Sünde. Ja. Vom Scheitel bis zur Sohle, von Natur aus nichts Gutes an mir. Ich bin voller Sünde. Und Gott weiß das ja längst. Deshalb brauchst du nie zu verzagen. Niemals. Denn gerade für einen solchen Sünder, wie du es bist, einen solchen Sünder, wie ich es bin, starb der Herr Jesus am Kreuz, hat er sein kostbares Blut vergossen. Gott wusste also, was Paulus von Natur aus war und was er in Christus lebte und wirkte. Aber vor Gott, so schreibt er hier, sind wir offenbar. Schon einmal hat er in seinem Brief Gott zum Zeugen angerufen hinsichtlich seiner lauteren Absichten in Christus. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Was unterstellte man ihm? Wenn Paulus sagt ja, dann meint er gar nicht ja. Dann meint er gleichzeitig auch nein. Paulus ist ein unlauterer Mensch, dem kann man nicht vertrauen. Und Paulus hatte tatsächlich gesagt, er wollte nach Korinth kommen. Aber er ist nicht deshalb gekommen, weil bei ihm ein Ja ein Nein war und ein Nein ein Ja, sondern weil er sie schonen wollte, so schreibt er, aus ganz anderen Absichten und Motiven, als man sie ihm unterstellte. Also Gott wird hier Zeuge seiner Aufrichtigkeit und seiner Lauterkeit in Christus. Auch die Korinther sollten es doch wissen. Sie hatten Paulus und seinen Dienst kennengelernt. Schließlich waren sie dadurch zum Glauben gekommen. Ihr Gewissen sollte es ihnen doch bezeugen, dass es Paulus nicht um eigene Vorteile zu tun war. Und so schreibt er ihnen, ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen, nicht nur vor Gott, sondern vor eurem Gewissen offenbar sind. Mir fiel auf, dass er hier nicht schreibt, ihr solltet wirklich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr mir unlautere Absichten unterstellt. Ihr solltet wirklich ein schlechtes Gewissen haben. So schreibt er hier nicht. Er schreibt, ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Er drückt sich also sehr positiv aus. Und auch hierin zeigt sich wieder seine wohlwollende Haltung den Gläubigen in Korinth gegenüber, von denen er sehr enttäuscht worden war und immer noch wurde. Wie viel können wir doch vom Apostel Paulus lernen? Sowohl von seinem lauteren Dienst, als auch von der Art und Weise, wie er mit Verleumdungen, bösartigen Unterstellungen umging. Darum ermahne ich euch, so schreibt er an anderer Stelle, folgt meinem Beispiel. Wenn wir auch, ihr Lieben, wenn wir auch weit hinter dem Apostel Paulus herhinken, das müssen wir doch zugeben, oder? So hatte Paulus doch keine bessere Gerechtigkeit vor Gott, als wir sie haben in Christus, unserem Stellvertreter. Ein wichtiger Satz, ne? Den wollen wir nochmal hören. Paulus hatte keine bessere Gerechtigkeit vor Gott, als wir sie haben. Seine Gerechtigkeit war allein Christus. Und unsere Gerechtigkeit ist allein Christus. Da ist kein Unterschied zwischen Paulus und uns, zwischen uns und Paulus. Wohl was unser Heiligungsleben angeht, wohl was unseren Dienst angeht, da ist ein großer Unterschied, da hinken wir weit hinterher. Ja? Aber was unsere Gerechtigkeit vor Gott angeht, stehen wir auf derselben Stufe wie der Apostel Paulus. Man könnte höchstens sagen, er hatte eine tiefere Sicht hinein in die Sündhaftigkeit seines Herzens und die Größe und Herrlichkeit der Gnade Gottes in Christus. Aber an sich hatte er dieselbe Gerechtigkeit vor Gott wie wir, beziehungsweise wir haben dieselbe Gerechtigkeit, wie der Apostel Paulus sie hatte. Und auf diesem Boden des Evangeliums gilt uns dann die mutmachende Verheißung aus dem Propheten Zephania, Kapitel 3, Vers 19. Ich will den Hinkenden helfen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen großartigen Dienst, den der Apostel Paulus getan hat. Und davon profitieren wir alle miteinander. Welch eine große Gnade hast du ihm geschenkt. Du hast ihn gewürdigt, ein Apostel zu sein, der ja doch ein Verfolger der Gemeinde gewesen war, ein selbstgerechter Pharisäer. Was kannst du aus Menschen machen? Solche, die dich verherrlichen, die etwas sind zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Und das gilt jedem Einzelnen von uns. Und dafür preisen wir dich. Amen.